ARD. Ein Dorf im Nordosten Deutschlands. Ein stiller, sonniger Nachmittag. Auf dem Küchentisch Kuchen. Die Kaffeemaschine röchelt. Unser Soldat, nennen wir ihn Manfred, steht groß und etwas ungelenk in der Tür. Begrüßt Björn, Björn Schreiber. Kapitänleutnant der Reserve. Fallbetreuer beim Bund Deutscher Einsatzveteranen. Unterm Tisch ein Hund, am Tisch ein Kleinkind, seine Tochter und eine Frau. Manfred ist frisch verheiratet. Er geht auf die Terrasse.
Hier stehst du auf der Terrasse, rauchst eine? So? Kannst du mal. Und dann nachts hast du, weißt ja, manchmal Sternschnuppen und so, ne? Und dann kam so hier rüber. Ich kam hier rüber, so ein Riesenteil. Ich hab gedacht, boah, so. Dann bin ich hier runter, auf die Erde, in Deckung gegangen. Ich hab gedacht, jeden Moment knallt das. Ich hab bloß auf den Donner gewartet. So. Und dann kam nichts. Ja, und dann löst sich das irgendwann auf. Aber das dauert, ne? Dann wachst du irgendwann wieder auf. Wo du das verinnerlichst, begreifst für dich. Das ist aber Sternschnuppe gewesen, du bist ja zu Hause. Kann ja nichts passieren. Ne?
Ihr Auftrag war ein Beitrag zu unserer Sicherheit. Der Tod dieser Männer.
Der trifft uns alle ins Herz.
Kaputte Krieger. Feature von Tom Schimek.
Soldat Manfred hat eine PTBS, posttraumatische Belastungsstörung. Als er 2003 aus Afghanistan zurückkam, erschien ihm das deutsche Leben plötzlich oberflächlich und belanglos. Kleinkariert, verwöhnt, verglichen mit dem, was er gesehen hatte.
Die wissen morgens nicht, was sie abends zu essen haben. Ne?
Er bemerkte auch, dass irgendetwas nicht stimmt mit ihm.
Das erste Mal nach Afghanistan.
Er sei manchmal ausgetickt, sagt Manfred, und zog ruckzuck in den nächsten Einsatz.
Ich wollte das auch. Ich habe gesagt, ach, zum Runterkommen fahren wir nochmal in Kosovo. Ne? Mal gucken. Ja, das war nicht so die beste Entscheidung.
Er holt ein Fotobuch heraus. Manfred im Kosovo. Schlank und fit. Da war er 27.
Also das war so ein Abschlussbuch, was wir gekriegt haben. Alpha, hier. Wo bin ich zu sehen? Ja, kennt man mich nicht wieder, ne? 27.
Jetzt ist er 41 und ziemlich fertig.
Also, das waren eigentlich die schönen Erinnerungen eigentlich, ne? So, hier im Weihnachts haben wir einen Schneemann gebaut. Das ist ein verstorbener Kamerad. Das ist unser alter Spieß gewesen. Den habe ich vor der Hochzeit wieder getroffen. Bei uns war der. Wir haben ihn gleich in den Arm genommen. Bei den alten Jungs, wenn man die wieder hier zum Beispiel, ne? Ist der Bischof.
Das Chaos hatte einen Namen, steht da. Er war damit gemeint.
Zum Beispiel kam einer, das fand ich, der, mit dem war ich in Afghanistan und im Kosovo. Der wohnt jetzt in Stuttgart. Der kam wirklich zur Hochzeit. Von Stuttgart hier hoch. Hat gesagt, das lässt er sich nicht hingehen. Das macht er.
Vor ein paar Wochen haben seine Freundin und er geheiratet.
Das war schön. Das war so richtig so, wenn man die alten Jungs wieder sieht. Ne? Das ist so, weil da fühlt man sich auch sicher. Da.
Manfred fühlt sich oft unsicher. Unter vielen Menschen, unter Fremden, in der Bahn, auf der Berliner Stadtautobahn, wenn sich im Tunnel der Verkehr staut. Im Kosovo war anfangs alles ruhig. Die deutschen Soldaten patrouillierten durch Prizren. Ein Bombenleben, sagt Manfred. Wir dachten, wir spielen ein bisschen Polizei.
Wir sind Streife gelaufen, wir haben irgendwo einen Posten gehabt. Ja, Torposten gestanden. Das war wie zu Hause in der Kaserne. Das war nicht irgendwie gefährlich oder irgendwie. War alles ruhig.
Wir führen keinen Krieg. Aber wir sind aufgerufen, eine friedliche Lösung im Kosovo auch mit militärischen Mitteln durchzusetzen.
Es ist der Krieg, ja. Und ich hätte mir nicht wollen, dass der Rotbull mit dem Krieg ist. Aber dieser Krieg geht nicht erst seit 51 Tagen, sondern seit 1992, liebe Freundinnen und Freunde. Seit 1992.
Mitte März 2004 war es jäh vorbei mit der Ruhe.
Das war richtig, das war wie so ein Da kannst du plötzlich, du schiebst eine ruhige Kugel, ne, hast alles im Griff. Ja. Und dann kam der Knaller. Da vergesse ich mein Leben nicht.
Mit Warnschüssen reagierte die von der Bundeswehr geführte Taskforce Prizren am Mittwochabend auf die Unruhen, bei denen serbische Sakralbauten von einer aufgebrachten Menge angegriffen und angezündet wurden. Ein Sprecher des Einsatzführungskommandos in Potsdam nannte den Bischofssitz, das Priesterseminar und ein Kloster als Ziele der Angriffe.
Über 50.000 Kosovo-Albaner attackieren die serbische Minderheit. Mindestens 19 Menschen sterben, an die 1.000 werden verletzt.
Und du stehst da und sagst so, wir sind jetzt Soldaten, wir sind hier, wir haben ja eine Aufgabe, die zu beschützen.
Die KFOR-Truppen oft ohnmächtig.
Dafür haben wir ja jeden Tag dann gestanden. Ja, und dann, wenn du dann überlegst, du stehst jetzt hier, Postenkette, dein Kameraden, da oben brennt alles. Und du fragst dich ja, was ist mit dem Mütterchen, was jeden Tag ihr Brot und ihre Milch da hochgetragen hat, ne? Oder mit den Kindern, die da gespielt haben, was ist mit denen, wo sind die? Das brennt alles, die können da nicht überleben. Irgendeiner muss die da rausholen. Und wir haben das UN-Gebäude bewacht. Ja, warum? Die Menschenleben, die da waren auf dem Berg. Da in der Stadt, in dem Viertel, in Serbenviertel, das war mir eigentlich wichtiger.
Das brennende Frauenhaus zum Beispiel. Die Soldaten gefangen zwischen Befehl und Gehorsam. Eingesperrt im eigenen Lager. Dann raus im Dingo-Transporter. Was ihr jetzt seht, vergesst ihr im Leben nicht, sagte der Hauptfeldwebel.
Ohnmachtsgefühl, das ist wie, du willst deine Kinder beschützen, aber kannst es nicht, weil du unfähig bist. Eine Flasche. So. Da geht dir, du hast so viel Wut im Bauch. Auch danach, die Tage danach. Auch viele Kameraden von uns.
3 Tage später hieß es, Freiwillige vor, Leichen suchen.
Auf viel Erfolg in Berlin.
Ja.
Betreuer Björn scheint zufrieden mit seinem Schützling.
Jetzt sieht er tatsächlich die positiven Aspekte, also alleine das, was er so erzählte mit die positiven Dinge sehen. Also wirklich mal ein Storch, der im Baum sitzt oder wie schön.
Morgen geht Manfred wieder ins Bundeswehrkrankenhaus.
Und jetzt ist wirklich diese Vorfreude zu spüren, dass er weiß, diese 3 Wochen werden ihm helfen. Weil
3 Wochen Therapie.
Liebe Kameraden, als der hier zuständige Standortpfarrer Stefan Brandt darf ich Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem stillen Gedenken und diesem Gebet.
Juni 2018, westlich von Potsdam. Auf dem Gelände des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr liegt der Wald der Erinnerung, geöffnet täglich von 10 bis 16 Uhr.
Bei Unwetter, zum Beispiel Sturm, Gewitter, Gefahr von Schneebruch, ist die Anlage geschlossen.
Hier wird jener Bundeswehrangehörigen gedacht, die im Einsatz oder im regulären Dienst ihr Leben verloren. Ein Weg aus Ziegeln führt durch den Wald. Auf Stelen stehen Einsatzgebiet, Todesjahr, Vor- und Nachnamen der bislang 109 Toten.
In Kambodscha, Georgien, an der Adria und bei der Ausbildungsunterstützung im Irak gab es jeweils 1 Toten. In Mali 2, in Bosnien-Herzegowina 19, im Kosovo 27, in Afghanistan 59.
Auf Lichtungen sind die Ehrenhaine aufgestellt, die ursprünglich an den Einsatzorten standen.
37 Soldaten starben durch Fremdeinwirkung. 72 kamen durch sonstige Umstände ums Leben, darunter 22 durch Selbsttötung.
Der Pfarrer spricht von Trauer, Verzweiflung und offenen Fragen.
Der Wald der Erinnerung erinnert uns an unsere Kameraden, die bei den Auslandseinsätzen der deutschen Bundeswehr ums Leben kamen. Wir gedenken heute am 2. Juni auch eines gefallenen Kameraden, Alexei Kobelev. Als wir jetzt hier heraufgegangen sind, war auch die weiße Blume an seinem Namen angesteckt, als Zeichen dafür, dass heute sein Todestag ist. Ich möchte auch ganz bewusst die mit einschließen vom Kamerad Alexei Kobelev, seine Familie, ja, und auch all die einschließen, an die wir heute ganz besonders denken. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist.
Nach der Zeremonie gehen Freunde und Angehörige zu den Namensplaketten, die an den Bäumen befestigt sind.
Und so segne, bewahre, geleite und führe euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Ja, manche machen das bei einem, manche machen das bei 10 oder 20, je nachdem, wie viel sie, sage ich mal in Anführungsstrichen, übertrieben liegen haben. Also ist halt immer so die Sache. Symbolische hier liegen.
War anstrengend und befreiend. Das ist wie so eine Trauerfeier, wenn man jemanden zu Grabe und hinterher so beim Leichenschmaus kommt, doch das, das Befreiende. Und das so ist das jetzt im Moment, aber schon immer heftig. Ich habe 30 Rosen verteilt, 20 kannte ich. Mit 7 war ich davon im Einsatz und einen habe ich persönlich, von Katrin, der Sohn.
Erwin aus Zweibrücken steht am Baum seiner Einheit.
Viele von uns von der Fallschirmjäger. Das war von dem Freitagsgefecht. Und wenn die Amerikaner nicht reingeflogen wären, unter Gefechtsbedingungen, dann hätte man noch mehr verloren.
Er kennt die Geschichten.
Hier ist Sanitäter. Sandregiment. 263. 8 Mann insgesamt haben wir bei uns aus der Kaserne verloren.
Von Hubschrauberabstürzen und Selbstmordkommandos, von Minen und Sprengfallen.
Steht da oben.
Von dem Bundeswehrarzt, der nur kurz zur Vertretung nach Afghanistan geschickt wurde.
Und dann haben die Taliban, die sind ja clever, die haben hinten auf Sanitätsfahrzeug geschossen, hinten in die Ecke rein und genau auf den Schwachpunkt, wo die Tür ist, da war sofort tot.
Am Rande steht ein älteres Ehepaar, Christore und Jobst Viehweger.
Ich war an 3 Bäumen. Das waren meine Kameraden, mit denen ich im Einsatz war. Die sind 2007 in Kunduz ums Leben gekommen.
Er war auch Soldat bei NVA und Bundeswehr, aber sie ist die Veteranin.
Sie war im Einsatz.
Wenn ich meinen Mann nicht hätte, wäre ich nicht mehr die, die hier steht.
Wir haben ganz einfach da dazu gekommen. Innerhalb von einer Dreiviertelstunde hatte ich Hilfe am Telefon, weil ich nicht mehr weitergekommen bin. Und im Endeffekt machen wir das jetzt beide auch.
Auf jeden Fall. Wenn es mir gut geht, und wir sitzen meist zusammen und 4 Ohren hören mehr als 2. Und ja, ich kenne ja meine Soldaten. Erst gucken sie skeptisch und dann werde ich als Mutti anerkannt. Helfe ich denen. Ja, ja, ja.
Ja, Mutter Teresa von Kunduz.
Christore zog immer wieder in den Krieg.
2005, 7, 8, 10 und 11, 12 war ich in Afghanistan. Und 2014 hat es mich dann ereilt.
Ich war dabei.
Ich war ja dann zu Hause.
Ne? Sie war dann krank.
2,5 Jahre.
Ich habe es erlebt, wie es durchgeschlagen hat. In einer Situation, die ich nie erwartet hätte, wie das so ist bei der Erkrankung. Das schlägt immer dann durch, wenn man nicht damit rechnet.
Sie war längst wieder Zivilistin. Die Situation war prekär. Wer bewilligt die Therapie? Welche Klinik nimmt sie auf? Wer zahlt? Ihr Glück, sagt sie, dass sie ihren ehemaligen Truppenarzt wieder traf.
Und er sagte, Mädchen, raus aus dem Verkehr, du brauchst Ruhe. Und das wollte ich nicht wahrhaben. Und da hat er gesagt, soll ich dir jetzt mal aufs Schienbein hauen, damit du den Verband bekommst? Ich sag, In dem Fall habe ich gesagt, ja, dann fragen nicht so viele. Denn psychische Erkrankung sieht man nur selten so, wie sie wirklich funktioniert. Ne?
Es war ein langer Weg. 4x6 Wochen Klinik, danach nochmal 2 Jahre Therapie.
Und ich hatte auch eine Therapeutin, die hat Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg therapiert. Und sie wusste, wo sie bei mir ansetzen musste. Und sie glauben nicht, das war Schwerstarbeit. Wir haben dann Rollenspiele gemacht und wie kaputt ich anschließend war. Also es war unglaublich. Aber das ist das, wo man durch muss. Ja, die Konfrontation mit der Situation.
Es fällt ihr immer noch schwer.
manchmal rutschen einem die Beine einfach weg, weil es nicht geht. Dann kommen die Erinnerungen derart doll, das will man gar nicht wahrhaben, aber es ist so.
Sie ist froh, dass die Kinder groß und aus dem Haus sind. Das Paar kümmert sich heute um andere Traumatisierte, ehrenamtlich, als Fallmanager beim Bund Deutscher Einsatzveteranen.
Und wenn ich dann öfter die Familien sehe bei Zusammenkünften, wie schlimm das ist, wie brutal doch die Männer aus dem Einsatz kommen. Oh, da kriege ich Gänsehaut.
Ungefähr umguckt, ungefähr, ja, also mindestens 3/4 von denen haben Therapie hinter sich, haben Einsätze hinter sich.
Da ist Bernhard Drescher, Ende 50, Vorsitzender des Bundes Deutscher Einsatzveteranen. Der kam schon 1980 als Wehrpflichtiger zur Bundeswehr.
Mit einer schlechten mittleren Reife, die ich nur bekommen habe, weil ich vom Gymnasium geflogen bin.
Mehrmals auf dem Balkan. 2008 an PTBS erkrankt, stationär behandelt. Therapie bis 2014, dann frühzeitig entlassen.
Es kommen aber auch immer mehr aus der Bundeswehr selbst zu uns, die eigentlich dort systemische Möglichkeit hätten. Warum? Weil das Outing mit einer seelischen Verwundung, man befürchtet immer noch Nachteile zu haben. Karriere, Laufbahn, Beförderung.
Andere Ex-Krieger fahren ihr Trauma lieber auf Motorrädern spazieren. Die ersten Hells Angels waren Weltkriegssoldaten. Die Bandidos wurden von einem Vietnam-Veteranen gegründet. Wir, sagt Bernhard, machen das eher unmartialisch. Wir wollen helfen.
Wenn jemand früher karrieregeil war oder geldgeil, was auch immer, das spielt irgendwann gar keine Rolle mehr.
Ich bin ein Soldat, der im Ausland gedient hat. Den Auftrag, der ihm übertragen wurde, nachgegangen ist und schlimme Sachen erlebt hat.
Ein Sachse, nennen wir ihn Michael, war bei der SFOR, der NATO-Schutztruppe für Bosnien und Herzegowina, im Feldlager Rajovac. Und dann 1999 bei der KFOR im Kosovo. Er ist seit 2016 in psychiatrischer Behandlung. Hier fühlt er sich wohl.
Wir haben uns gesehen, haben uns unsere Geschichte erzählt, sind uns in die Arme gefallen und haben zusammen in Tränen gelegen.
Michael hat einen zivilen Job im Qualitätsmanagement.
Und die ganzen...
Als jemand versehentlich sein Glas umstößt...
Ei, Dios mio. Okay, see you, bye.
Ringt er um Fassung, atmet schwer.
Das ist wieder so ein Punkt, wo ich die innere Anspannung merke. Es gebietet der Anstand. Das sind grundlegende Dinge, die ich schon damals als Jungpionier und Thälmann-Pionier und FDJler gelernt habe. Respekt, Anstand, Ordnung, Sauberkeit, Disziplin. Sobald eine dieser drei Grundsäulen wegbricht, fällt der Schemel um.
Traumata sind Ereignisse, die durch ihre Plötzlichkeit, ihre Heftigkeit und ihre Ausweglosigkeit charakterisiert werden können. Bei einer Traumatisierung kommt es bei den Betroffenen zu körperlichen, kognitiven und emotionalen Reaktionen. Auf der körperlichen Ebene tritt eine massive Stressreaktion ein. Diese zeigt sich unter anderem durch Herzrasen, Blutdruckanstieg, Schwitzen, Zittern, Schwindel, Übelkeit. Auf der kognitiven Ebene ist häufig der einzig mögliche Gedanke der, dass man gleich stirbt.
Die PTBS, die posttraumatische Belastungsstörung, kann jeden treffen. Gewalt- oder Unfallopfer, Rettungssanitäter und Ärzte, auch den Lokomotivführer, der einen Selbstmörder überrollt hat. Studien besagen, dass zwischen einem Viertel und einem Drittel aller in Deutschland lebenden Menschen im Laufe ihres Lebens mindestens ein Trauma erlebt. Nur ein Bruchteil entwickelt eine PTBS. Besonders häufige Auslöser: Krieg, Vergewaltigung, Vertreibung und Folter.
Im US-amerikanischen Diagnostischen und Statistischen Leitfaden psychischer Störungen tauchte PTBS erstmals 1980 auf.
Als Kernsymptome gelten Wiedererleben, Vermeidungsverhalten, Angst und Reizbarkeit und das sogenannte Numbing, die Verflachung aller Interessen und Gefühle.
Emotionen werden als unaushaltbar, unkontrollierbar erlebt und es kommt zu häufigen Gefühlsausbrüchen, zu Phasen der Gefühllosigkeit, zu depressiven Episoden sowie zu Selbstverletzung und Suizidgedanken.
Das Selbstbild verdüstert sich.
Die Betroffenen erleben sich als wertlos, minderwertig, schlecht, schuldig und unterlegen. Beziehungen werden häufig abrupt abgebrochen.
Ja, schönen guten Tag, Oberfeldarzt Rau. Ich bin Psychiater und Psychotherapeut am Bundeswehrkrankenhaus Berlin.
Gut 50 Jahre lang war kein deutscher Soldat mehr in einen Kampfeinsatz gezogen. Da wussten die Militärärzte nicht mehr viel über Traumata. Oberfeldarzt Heinrich Rau schmunzelt.
Ja, knappe Antwort. Es war eine Aufholjagd, ja, die wir mittlerweile, glaube ich, ganz gut gemeistert haben. In den letzten 20 Jahren sind es ja nun fast seit dem Kosovo-Einsatzbeginn 1999.
Noch heute kommen neue Patienten mit Spätfolgen aus diesem Einsatz.
Die also viele Jahre lang Symptome mit sich rumgeschleppt haben, die entweder nicht zuordnenbar waren durch andere oder letztlich auch die mit einer deutlichen zeitlichen Latenz zum Ereignis dann erstmalig auch Beschwerden ausgebildet haben.
Eine Zeitbombe, die auch nach Jahrzehnten noch zünden kann. PTBS, sagt Rau, sei ein ganz bunter Strauß von Symptomen. Von schwer depressiv bis total übererregt wie ein Sprinter am Startblock. Mit Wahrnehmungs- und Schlafstörungen, Albträumen, Konzentrations- und Antriebsschwäche. PTBS zieht alle Register.
Also eigentlich muss man sagen, haben wir bis auf vielleicht einige sogenannte schizophrene Dinge, ja, also Stimmen hören und ähnliches, alle Symptome, die es in der Psychiatrie gibt.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO definierte 1991 ein Trauma als kurz- oder langanhaltendes Ereignis oder Geschehen von außergewöhnlicher Bedrohung mit katastrophalem Ausmaß, das nahezu bei jedem tiefgreifende Verzweiflung auslösen würde.
Schon im 19. Jahrhundert beschrieb John Erik Eriksen, ein britischer Chirurg dänischer Herkunft, eine Erkrankung namens Railway Spine, die bei Opfern von damals häufigen Eisenbahnunglücken auftrat.
Be one of the few, the proud Marines.
In anderen Ländern ist die Krankheit weit besser erforscht. In den stets kriegerischen USA etwa, wo es über 18 Millionen Veteranen gibt. Allein der Vietnamkrieg produzierte mehrere hunderttausend PTBS-Fälle. Doch auch deutsche Militärärzte haben nicht nur die Zitterer im Archiv, die aus den Schützengräben des Ersten Weltkriegs kamen, sondern auch die sogenannten Magenbataillone.
Ja, im Zweiten Weltkrieg gab es auf deutscher Seite ganze Bataillone von Soldaten, die letztlich durch Somatisierungsbeschwerden kriegsbedingt aufgefallen waren. Und die wurden dann gesammelt dort und nicht mehr direkt an der Front verwendet oder gesagt schon an der Front, aber dann zum Ausheben von Gräben und Ähnlichem.
Mittlerweile, beteuert er, sei man fachlich wie versorgungsrechtlich auf einem guten Stand. Die erste ambulante Beratung sei kostenlos. Auf www.ptbs-hilfe.de oder PTBS-Hotline ginge das auch anonym.
Ohne Dienstnummer, ohne Angabe von Name und so weiter.
Jetzt gibt es sogar Coach PTBS, eine App für Betroffene und Angehörige, die Wege ins Hilfesystem zeigt, Übungen vorschlägt und ein Stimmungslogbuch anbietet.
Im Zeitraum 2011 bis 2017 wurden in deutschen Bundeswehrkrankenhäusern insgesamt 1.309 Patientinnen und Patienten wegen PTBS-Neuerkrankungen behandelt.
Manfred ist mit seinem Trauma jetzt 13 Jahre beschäftigt. Vor über einem Jahrzehnt wurde er krank entlassen, dienstunfähig, nach etlichen Monaten in der Psychiatrie. Er war blockiert, manchmal wie besessen. Am Tiefpunkt kam er in den Knast. Eine Ersatzfreiheitsstrafe. 3 Tage vor Haftantritt lernte er eine Frau kennen, erklärte ihr alles, per Brief. Sie hat ihn rausgekauft, sagt er. Diesen Sommer war Hochzeit. Verdrängen, weiß Manfred, sei keine Option.
Nein, das funktioniert nicht. Das geht nicht. Irgendwann kommt's. Von 0 auf 100. Ne? Und manchmal auf 200 auch. Ne?
Im Bundeswehrkrankenhaus hat der Arzt ihn nach seinen Träumen gefragt.
Ja, da habe ich gefragt, wovon ich träume. Kriegst du nicht mehr weg.
Und ihm erklärt, sein Trauma werde nie ganz verschwinden. Er werde sein Leben lang lernen müssen, mit schwierigen Situationen umzugehen. Es fühle sich manchmal an, sagt Manfred, als wohne da etwas Fremdes in seiner Brust.
Ich gehe morgen wieder hin und da bin ich dann nach 3 Wochen, bin ich erstmal wieder ein bisschen ruhiger. Die sind schon viel weiter als damals. Und ich freue mich auch schon drauf. Ich sage meine Frau, denke ich mal auch. Das hilft auch. Ich gehe rein mit einem Blutdruck von 170 und komme raus mit 120, 80.
Ein kleiner Vorrat Frieden.
Und das hält so 1-2 Wochen an. Und dann merkt man dann wieder, oh.
Sie fängt immer alles ab.
Und Frauen fragen ja auch Fragen. Die wollen ja auch reden.
Und wenn er kurz vor der Explosion steht?
Also ich gehe dann weg. Was natürlich auch nicht immer richtig sein muss. Aber vom Arzt wird es so geraten. Ne? Also aus der Situation rausgehen. Wenn jetzt man merkt, es geht hoch. Hund nehmen, rausgehen, halbe Stunde, 2 Zigaretten rauchen. Dann geht's mir besser.
Inzwischen ist Manfred wieder Soldat bei der Bundeswehr. In einem sogenannten Wehrdienstverhältnis besonderer Art. Eine gute Sache, sagt er. Du bist sozial abgesichert, arbeitest nur so viel, wie du schaffst. Das Leben soll wieder Struktur bekommen. Nur, dass es in der Kaserne oft Ärger gibt. Manfred will nicht als Drückeberger gelten, hat Angst vor dem Getuschel der Kameraden. Fühlt sich beäugt vom Hauptfeldwebel, vom Spieß, vom Arzt, vom Psychologen. Ich war nie krank, sagt er und verzieht das Gesicht. Krank auf Stube, das waren dann die Idioten, die die Waffen putzen mussten.
Ihr Auftrag war ein Beitrag zu unserer Sicherheit.
Es ist eine Erkrankung, die sie in ihrer ganz normalen Lebensteilhabe beeinträchtigt.
Generalarzt Bernd Mattisen, ein jovialer Rundschädel, empfängt im Verteidigungsministerium zu Berlin. Er hat 1984 als Truppenarzt begonnen, sich in vielen Verwendungen hochgearbeitet. Seit 3 Jahren ist Mattisen der Beauftragte für einsatzbedingte posttraumatische Belastungsstörungen und Einsatztraumatisierte. Manchmal sitzen kranke Krieger bei ihm und schildern ihre Misere. Dann wird telefoniert.
Ich habe keine Direktionsgewalt. Ich kann keinen zwingen, irgendwas zu tun. Aber ich habe den Überblick
über Behandlung, Prävention, Administration. Er hat den Draht zu den Verbänden und in die Bundeswehrhierarchie. Soll dafür sorgen, dass dort Augen aufgehen.
Nicht, dass die bösartig sind, das ist ja überhaupt nicht der Fall. Es ist vielmehr so, dass sie eben aufgrund ihrer ganz speziellen Ausbildung nur eine Seite des Problems sehen dabei. Sie wissen ja mit Sicherheit, dass die Bundeswehr sich bis 1991 nicht an internationalen Einsätzen aus wohlverstandenem historischen Hintergrund beteiligt hat.
Der erste Auslandseinsatz war ein Feldlazarett in Kambodscha, dann Somalia, Bosnien-Herzegowina und so weiter. Bislang wurden, Stand April 2018, Bundeswehrangehörige über 400.000 Mal zu Auslandsmissionen abkommandiert. Mattisen war selbst 1,5 Jahre in Kabul in 2 Tranchen.
Sie müssen das erlebt haben, wie Sie manchmal abends da gesessen sind und sich gefragt haben, was Sie in dem Lager jetzt eigentlich machen dort. Sie müssen sich gefragt haben, ob die 2. Rakete jetzt vielleicht doch Sie trifft, nachdem die 1. kurz hinter Ihnen eingeschlagen ist.
Ein Trauma.
Meine Frau ist Psychiaterin, sie lässt mich noch durchkommen im Moment.
Die Truppenärzte hatten es vor der Nase.
Das wurde auf der medizinischen Seite relativ schnell erkannt, was wichtig war, aber es auch auf der administrativen Seite nachzuvollziehen.
Der Militärapparat stellte sich taub. Die Politik tat nichts. Erst 2004 kam ein Weiterverwendungsgesetz, 2007 dann ein neues Versorgungsgesetz.
Und dann in den Folgejahren 10, 11, 12 Verbesserungsgesetze jeweils.
Die aus den ersten Auslandseinsätzen hatte man zunächst irgendwie vergessen. Bis heute klagen viele Soldaten über die endlosen Prozeduren zur Anerkennung einer Beschädigung.
Die Anerkennung der Wehrdienstbeschädigung, das war früher in der Tat ein schwieriger Prozess.
Manches habe geklemmt, meint Generalarzt Mattisen.
Es ist manchmal nicht ganz einfach.
Der Generalarzt sitzt auf gepackten Koffern. Er muss nach Australien zu den 4. Invictus Games. Die Mini-Olympiade einsatzbeschädigter Soldaten, eine Idee von Prinz Harry. Doch eines ist ihm noch wichtig. Niemand wolle sparen an kranken Veteranen. Niemand.
Also Geld spielt da eigentlich keine so richtige Rolle in dem Moment.
Mach dich bereit, deine Stärken zu finden. Mach dich bereit, an dein Limit zu gehen. Mach dich bereit für echte Verantwortung.
Es fällt sehr schwer, Nachweis zu erbringen. Manchmal gelingt dies nur über Feldpaststempel bzw. über Briefe, die man Eltern und Verwandtschaft geschrieben hat.
Man fühlt sich abgefuckt, ausgelaugt, entwürdigt, ausgenutzt, weil man seinen Sachen hinterher rennt. Die stehen zwar in den Gesetzen drin, aber Recht haben und Recht bekommen, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und man rennt rum wie ein Bittsteller, wie ein Bettler rennt man hinterher. Und dann hört man noch die Kommentare von Leuten, die überhaupt gar keine Ahnung haben. Ja, ihr wusstet es doch und ihr wurdet doch gut bezahlt.
Sie waren in Afghanistan, im Krieg.
Alex, Mitte 30, trägt sehr kurze Haare. Er hat eine Schnittwunde am linken Handgelenk.
Zum Militär zu gehen, das war für mich der Traumberuf. Ich komme ja aus den neuen Bundesländern. Da hatten wir ja nicht hier Superhelden wie von Marvel oder sonst irgendwas. Für mich waren die Superhelden die Soldaten, weil die standen für was Höheres, zum Schutz der Bevölkerung auch.
Alex ist ausgebildeter Militärpolizist, Feldjäger, Feldwebel.
Also ich bin jetzt nicht der Rambo-Typ gewesen, ich will jetzt unbedingt hier in den Einsatz oder sonst irgendwas.
Er fand diese UNO-Missionen gut. Frieden auf dem Balkan schaffen oder auch mal ein Hochwassereinsatz. Anfang der 2000er hieß es, im Kosovo ist das Schlimmste vorbei und in Afghanistan alles ruhig.
Kunduz, der ruhige Norden von Afghanistan, nur im Süden passieren die schlimmen Dinge. Das wurde so verkauft, jahrelang.
Seine Großeltern, auch seine Eltern, hatten Krieg erlebt.
Das kann sich keiner vorstellen. Ich bin froh, dass ich in der Zeit noch nicht erlebt habe.
Nie wieder Krieg anfangen, das war auch seine Überzeugung. Doch dieser Krieg ging ja nicht von Deutschland aus, dachte er sich.
Ich fand die Kameradschaft toll, wir wurden auch hart angepackt, das fand ich in Ordnung. Ich musste aber auch diesen Zettel unterschreiben für Auslandseinsätze. Und in den jungen Jahren denkt man da nicht so drüber nach. Man ist ja auch noch ein bisschen naiv, dann kriegt man nichts mit. Und dann denkt man, das ist halt meine Aufgabe und fertig.
Von seinen Kriegserlebnissen erzählt Alex nicht viel. Nur, dass er beim allerersten Einsatz gleich einen Volltreffer gelandet habe und das Wort Karfreitag nicht mehr in den Mund nehme.
Ich nenne es nur noch Osterfreitag, weil das Wort, wie es eigentlich richtig heißt, spreche ich nicht aus, weil bei mir verbindet das gleich das Schlimmste, was ich in meinem Leben erlebt habe. Und das triggert mich und löst Depressionen aus und den Tag, den will ich nicht feiern, das wird nicht gefeiert.
Am Karfreitag 2010 gerieten Fallschirmjäger der Bundeswehr in einen Hinterhalt der Taliban. Die Gefechte dauerten viele Stunden. Allein die Deutschen feuerten an die 25.000 Schuss. Einer ihrer Dingos fuhr in eine Sprengfalle. Es gab viele Verletzte. Drei Bundeswehrsoldaten starben. In der Schmiede Sorglos, einer Gaststätte am Nordrand von Leipzig, treffen sie sich gelegentlich. Alex ist auch da.
Ich bin ja eigentlich finanziell am Boden, eigentlich.
Willkommen im Club der Toten Dichter.
Sie stehen etwas windschief beieinander, im Nahkampf mit ihren Dämonen. Als müssten sie an plötzlich auftauchenden Erdspalten entlang balancieren. Erzählen sich von kleinen Siegen und mittelgroßen Niederlagen.
Wir müssen beweisen, wir müssen das machen, das machen. Eine Instanz nach der anderen, alles wird abgelehnt. Wir sind die Dummen.
Ja, damit hat man nicht gerechnet, dass so viele Soldaten mit Schaden zurückgekommen sind.
Christore ist da, die Kunduz-Veteranin. Michael erzählt von einer Freundin, die er in der Therapie kennengelernt hat. Es läuft nicht gut. Alex tigert zwischen den Tischen umher wie aufgezogen. Manchmal, sagt Jobst, der Mann von Christore, fegt diese PTBS wie ein Tsunami durchs Leben. Er hat solche Fälle seit Jahren am Telefon.
Ja, das kommt die Woche zwei, dreimal schon vor. Das fängt mit simplen Sachen an und geht dann vom Hundertsten ins Tausendste. Und dann muss man, man könnte ganz einfach sagen, Trost spenden. Aber das ist es nicht. Man muss ihn runterbringen von diesem Trip, den er gerade hat.
Meist abends, vor allem freitags. Gehäuft im Herbst, wenn es dunkler wird.
Reden, zuhören. Es kann auch passieren, 112.
Der Ruf nach dem Krankenwagen. Die Angehörigen seien oft völlig überfordert.
Und hat dort plötzlich einen Menschen an seiner Seite, dem man nicht mehr vertrauen kann, wo man dann auch Angst um die Kinder haben muss.
Ein Neuer ist auch dabei, Tino. Er wirkt schüchtern, eingeschüchtert.
Man hat für das Land den Kopf hingehalten und dann wird einfach nur gesagt, was hast denn du jetzt hier für eine Krankheit oder sei still, was ist los mit dir? Man kriegt ja auch Alkoholprobleme, manche Soldaten landen auf der Straße, viele sind drogenabhängig und ja.
Auch er wäre beinahe auf der Straße gelandet.
Ja, also ich hatte kein Einkommen mehr, keine Krankenversicherung mehr. Meine Wohnung wurde gekündigt und ich habe dann zum Glück meine Betreuerin über den Veteranenverband kennengelernt.
Tino war nur 2 Jahre bei der Bundeswehr. Als er aus dem Einsatz zurückkehrte, sagte die Familie sofort, mit dir stimmt etwas nicht.
Ich wollte es lange, lange, lange nicht zugeben.
Wie alle. Über Jahre. Doch seine Träume wurden immer verheerender.
Da habe ich das Trauma weggespült.
2011 landete Tino im Bundeswehrkrankenhaus. Diagnose: alkoholabhängig.
Jetzt geht's mir echt ein wenig besser, stabiler, sage ich mal, aber noch nicht gut.
Tino ist Kfz-Mechaniker. Er kann sich nicht sehr lange konzentrieren. Es gab Unfälle, weil er irgendetwas festzuschrauben vergaß. Seit 4 Jahren ist er krankgeschrieben. Er zeigt seinen Behindertenausweis herum. 60% schwerbehindert, aber nur 30% wehrdienstbeschädigt. Die Runde schüttelt ihre Köpfe.
Was wir am Karfreitag bei Kundus erleben mussten, das bezeichnen die meisten verständlicherweise als Krieg.
Dieser Einsatz in Afghanistan, er ist schwierig.
Ich habe heute die traurige Pflicht,
ich weiß, dass
Sie und
viele
die
in Deutschland
deutsche
zweifeln
Öffentlichkeit
dieses Einsatzes
über einen folgenschweren Anschlag auf deutsche Soldaten in Afghanistan zu unterrichten.
Jeder kennt die Auslöser, seine Trigger. Geräusche oder Gefühlszustände, die akute Panik auslösen. Silvesterknaller, Türen schlagen, eine Fehlzündung.
Bei Witter ducke ich mich nicht nur, sondern ich gehe richtig zu Boden, wie in Deckung.
Der Grill, verbranntes Fleisch.
Oh, Hubschraubergeräusche, Schreie, Menschenansammlungen. Ich gehe nicht mehr alleine einkaufen. Heute noch nicht, nein.
Einer meiner Trigger war völlig banal. Der Batteriewechsel an einer Computermaus. Das ist wie auch munitionär.
Wie ist das so bei Frauen? Ich schreie nicht auf, ich bin verschwunden. Und mein Mann sucht mich dann.
Manfred erzählte, er bekam Panik, als die ersten Geflüchteten ankamen, weil er sofort wieder im Krieg war.
Ich bin jetzt kein AfD-Wähler, ne? Um Gottes Willen. Würde ich niemals machen, aber ich sag mal, diese Menschen, diese Flüchtlinge, die Afghanen, die haben ein gewisses Aussehen oder die aus dem arabischen Raum kommen. Ne? Wenn solche Menschen unzufrieden werden, ne? Die wollen ja auch, ich sag mal, menschenwürdig leben. Also die sind ja Kriegsflüchtlinge, die haben ja genug Mist erlebt. Ne? Und da habe ich gesagt, nee, wir aufs Dorf, weg davon. Ne? Wir wollen das nicht sehen, wir wollen da nicht so dicht dran nehmen.
Sirene hier, Feuerwehrsirene. Einmal Sonnabend um 10 Uhr.
Jetzt schmeißt ihn jeden Samstag die Feuerwehrsirene von der Couch. Dann springt er auf und sucht seine Waffe.
In dem Moment bist du nur erschrocken. Du denkst nicht mehr.
Bis ihm klar wird, bist zu Hause. Kein Krieg. Leg dich wieder hin.
Wenn der Nachbar hier im Herbst ihren Scheiß verbrennen, ihren Laub oder was ich weiß nicht alles, Papier oder irgendwelchen Müll, ne? Das stinkt ja auch. Da bin ich gleich wieder 2004, 16, 17 März 2004 im Kosovo, wo alles gebrannt hat. Das vergisst du nicht, das hast du drinnen. Und dann bist du auch manchmal nicht alleine, wenn sowas passiert. Und dann zum Beispiel meine Frau. Wir kommen gerade von irgendwo vom Einkaufen oder von Schwiegereltern oder irgendwo. Und dann, weißt du, wie Frauen sind, die kramen dann auch irgendwie ein Haargummi noch oder das noch vergessen und das noch mal hoch und so. Und dann stehst du aber da und riechst den Scheiß und dann ist die Nase zu, die Ohren piepen und du willst nur noch eine Bude. So, und dann schreist du die natürlich an.
Was sie völlig daneben findet.
Das habe ich ihr auch mal erklärt.
Seine Frau muss ab und zu mal zur Kur. Das Leben mit ihm sei anstrengend, sagt Manfred. Björn, 36, Manfreds Betreuer, war in Afghanistan in Kunduz. Er sagt, er habe nichts Gravierendes.
Würde ich halt bei meinen Dingen tatsächlich von einem Problemchen reden. Das ist eine kleine Macke, die schränkt mich jetzt nicht massiv ein. Ich finde Silvester auch nicht ganz so prickelnd.
Doch wenn er einen Trommler, einen langsamen Trauertakt schlagen hört, geht er in die Knie.
Das ist das kleine Arschloch, das man halt mit sich rumträgt. Und ich kenne das. Ich weiß, wann es kommt. Als es mich das erste Mal überrascht hat, 2016, da hat es mich wirklich fast von den Beinen gerissen. Das war wirklich absolut unglaublich, weil ich nicht darauf vorbereitet war.
Ich kann mich da an ein Ereignis erinnern, da waren wir im Feldjägerdienst unterwegs mit einem Kameraden, der auch.
Ex-Feldjäger Alex fuhr einmal tief in ein Gespräch über Afghanistan vertieft in eine deutsche Ortschaft hinein. Ein bisschen zu schnell.
Wurden dann geblitzt. Und der Blitzer hat bei mir ein Flashback ausgelöst. Der rote Blitz dieser Blitzanlage hatte genau das Rot des Abschusses der Panzerfaustrakete auf unser Fahrzeug. Das hat sich genauso angefühlt. Ich habe die Hitze gemerkt. Ich habe Schweißausbrüche bekommen. Ich war nicht mehr fähig zu reden. Ich war nicht mehr fähig, meinen Dienst weiter fortzusetzen. Und es hat über einen Tag gedauert, bis ich mich davon wieder erholt habe. Und da habe ich schon gemerkt oder mir gedacht, das ist jetzt vielleicht nicht so gut.
Also ich glaube nicht, dass man Menschen in den Krieg schicken kann und erwarten kann, dass nichts passiert mit ihnen.
Auch Gefühle können Trigger sein, sagt Oberfeldarzt Rau. Hilflosigkeit, Traurigkeit, Zorn oder moralische Verletzungen.
Diese Dinge, wo Soldaten dann immer sagen, das kann gar nicht sein, obwohl es gerade passiert ist. Es passt eben so überhaupt nicht in unsere Erfahrungswelt hier in Deutschland. Und das, was eben auch junge Menschen, das sind ja überwiegend auch junge Menschen, die dann erstmal in Auslandseinsatz gehen, hier irgendwie in ihrer Lebenserfahrung haben. Wenn sie mit 22 in einem dritten Weltland sind, unterscheidet sich das eben deutlich vom Urlaub auf Ibiza oder ähnliches. Und dann der wesentliche Teil sind natürlich dann die Gruppen- und Therapieräume. Ja, wir haben hier zum Beispiel einen größeren Raum, in dem wir Entspannungsverfahren letztlich machen, die Visiten drin haben.
Der Oberfeldarzt zeigt kleine Kunstwerke aus der Gruppentherapie. Ein Aktenschrank mit einer abgehackten Hand. Fußballspieler vor einer Mauer mit Worten wie
Enttäuschung, Sucht, Depression, Versagen, Vergebung. Ein Schiff auf Wellen, dahinter kleine Fässer, beschriftet mit Unruhe, Schuld, Tränen, Vergangenheit, Misstrauen, Stress, Panik.
Das ist jetzt zum Beispiel aber ein Exponat von einer Suchtgruppe. Sie sehen eine große Flasche, in der Soldaten teilweise gefangen sind. Sie sehen sie in kämpfenden Positionen dabei. Sie sehen ein gestrandetes Schiff, auf dem der Name einer typischen Whisky-Marke drauf ist. Sie sehen einen Sand, auf dem sie Soldaten verstreut sehen. Und sie haben so verschiedene Schlagworte wie Abhängigkeit, Missbrauch, Genuss auf Tafeln dazu.
Das Grundproblem, sagt Rau, Erinnerung und Gefühl sind oft nicht gut zusammengefügt. So entstehen Affektbrücken, Momente der Wut, der Trauer, des Erschreckens, die Bilder auslösen.
Also minimale Behandlungsdauer ist dann tatsächlich ein Diagnostikblock und ein stationärer Block. Das sind dann irgendwie alles in allem vielleicht 4 Monate. Ja, wenn man jetzt wirklich eine einzelne Sache hat. Ja, und es kann natürlich aber auch schon 2, 3, manchmal 4 Jahre letztlich dann dauern.
Oder sogar chronisch werden. Manche Patienten erleben Rückfälle oder werden nie wieder wirklich arbeiten können. In Berlin haben sie maximal 45 bis 50 Behandlungsplätze. Immer ausgebucht.
Tom, ich grüße dich.
Hey, Inka.
Ich glaube, wir gehen los.
Ein schmuckes Fachwerkhaus im Harz, ehemaliges Zonenrandgebiet. Eine Katze streift durch den Garten, Wäsche trocknet in der Sonne. Mein Elternhaus, sagt Alex. Er lebt seit 12 Jahren in einer Beziehung, Seit 6 Jahren ist er verheiratet. Sein Sohn ist 9 Monate alt. Er spricht von bedingungsloser Liebe, von Dankbarkeit. Er sitzt im Gartenpavillon und schenkt Kaffee ein.
Ich bin froh, dass ich das habe, was ich habe hier.
Er arbeitet jetzt standortnah. 30 Kilometer von hier, wenn es irgendwie geht.
Man wird ja auch gar nicht mehr als solches ernst genommen. Also wenn ich morgen in meine Einheit fahre, ja, dann habe ich zwar meine Dienstgradklappen drauf, aber naja, wenn man nur bis Mittagsdienst tut, weil es nicht weiter geht und macht da so Kleinkram, was eigentlich gar nicht dem Dienstgrad entspricht, da sehen dann die Leute, auch die einen Kameraden, oh, guck mal hier, der geht nur bis mittags arbeiten, oh, der hat ein tolles Leben, das Wetter ist schön, er geht bestimmt ins Freibad. Am Arsch gehe ich ins Freibad.
Er kennt das von überall, von Bekannten wie Unbekannten. Auf Facebook werden Leute wie er als Faulenzer und Feiglinge beschimpft, die dick verdient haben.
Soll ich mal sagen, was ich als Rente monatlich zusätzlich kriege? Für 8 Jahre Hölle? Dafür, dass meine Seele kaputt ist? 189 Euro.
So ein Veteranentreffen wie in Leipzig, sagt er, sei immer zweischneidig. Einerseits fühlt man sich herrlich verstanden.
Da wir uns gegenseitig Halt und ja, Schutz geben und auch stützen, ist es so, dass wir füreinander da sind. Wir reden uns ja auch an mit der Bruder und so.
Andererseits kommt alles wieder hoch. In den Tagen davor hatte er versucht, sein Benzodiazepin auszuschleichen. Einen Angsthemmer, den er seit Jahren nimmt. Ging gar nicht. Er war wie erstarrt. Hat dann doch eine Pille eingeworfen.
Weil ansonsten hätte ich den Abend frühzeitig abbrechen müssen. Das ist dann halt einfach so.
Er hat seit 8 Jahren PTBS. Er war nicht vorbelastet. Physisch und psychisch topfit. Ein Partygänger. Jetzt sieht er die Welt durch ein Raster. Kinder und Senioren sind okay. Junge Männer, womöglich in einer Gruppe, bedeuten Gefahr. Manchmal reicht ein Fahrrad am Straßenrand.
Das Hirn reagiert, der Körper folgt und später versteht man es erst.
Wer wissen will, wie das ist, brauche sich nur Rambo 1 angucken. Er sei verbittert, sagt Alex, lebe nur noch für Frau und Kind.
Ich fühle mich nicht mehr militärisch, weil zum Beispiel ich war seit 4 Jahren nicht mehr schießen. Weil A, es traut sich keiner mit mir auf die Schießbahn zu gehen. Und B, ja, keine Ahnung. Ich würde schon mal ganz gerne wieder sowas machen. Aber naja, die Leute kriegen ja schon einen Anfall, wenn ich nur ein normales Taschenmesser im Rahmen der Sätze bei mir führe.
Alex richtet sich auf.
Wenn es hart auf hart kommt, dann stecke ich alle locker in der Tasche. Nicht, weil ich selbst verliebt bin oder sonst irgendwas, sondern weil ich Ressourcen habe, die ich habe, die ich auch trainiere.
Sein erstes Tattoo ließ er sich mit 18 stechen. Ein japanisches Kanji-Zeichen. Bushido.
Nein, nicht von dem Berliner Rüpel-Rapper. Ganz im Gegenteil, das ist das Original Bushido. So, Bushi ist der Krieger, der Samurai. Und Do ist der Weg, also das ist der Weg des Kriegers. Und dieses eine Symbol stellt den ganzen Ehrenkodex der Samurai dar, die halt treu und loyal für einen Dienstherrn, für einen Feudalherrn damals gekämpft haben. Auf dem rechten Unterarm habe ich einen Punisher-Patch, also der Bestrafer, steht halt für diesen, wie man das früher gesagt hat, War on Terror, ja, also gegen den Terrorismus. Das ist halt dieses internationale Zeichen, wenn da wirklich die Leute der Kampfkompanien, der Spezialkräfte, sonst irgendwas, der glötzt mich jeden Tag rein.
Ein Schädel mit langen Zähnen, von einem kalifornischen Comiczeichner geschaffen, der Kriegsdienstverweigerer war. Heute ein Symbol für knallharte Selbstjustiz. Auf der Brust trägt Alex einen Spruch von Walter von der Vogelweide, ziemlich frisch.
Passt eigentlich, denke ich, ganz gut auch für dieses Erkrankungsbild. Und zwar heißt es, die Welt ist außen schön. Weiß, grün und rot. Doch innen von schwarzer Farbe und finster wie der Tod. Und daneben ist eine Einsatztätowierung. Das ist unser Kompanieabzeichen aus dem Einsatz damals von Afghanistan mit wehenden Fahnen. Dazu kommen halt die ganzen Narben, das ist eingeschnitten ins Fleisch, tief ins Fleisch, das ist auch dolle vernarbt.
Er ritzt sich manchmal, traktiert sich mit einem Messer. Aus Ohnmacht, Selbsthass. Ein Anrennen gegen die Krankheit, die wie eine Mauer steht. Zwischen dem aktuellen Elend und dem Alten selbst.
Weil man sich selbst gehasst hat dafür, dass man so ist, wie man ist. Weil man das als Schwäche sieht. Und dann bestraft man sich selber.
Im Sommer hatte Alex einen Flashback. Packte auf seine Standarddosis Antidepressiva eines Abends noch extra viele Beruhigungsmittel plus Bier, Wein und Schnaps.
wenn man dann nachts auf dem Sofa sitzt und verzweifelt ist, ja, dann ist das ein Ventil. Aber besser, ich mache es an mir als an einem anderen, aber ich muss ein anderes Ventil finden.
Er hat keinen Schmerz mehr gespürt, obwohl er bestimmt 2 Stunden an sich herumschnippelte, am Arm und am Bauch.
Wenn man sich das anguckt, sagt das K. K steht für Kundus. K steht auch für Kameradschaft. In dem Moment schien mir das eine gute Idee zu sein. Jetzt bereue ich's, aber was will man machen?
Ich hatte eine wunderschöne Kindheit, sagt Alex trotzig. Wie viel Krieger steckt noch in ihm?
Noch viel Krieger. Es ist halt so, ich bin dazu ausgebildet worden, ich stehe da auch zu. Und Krieger ist in dem Sinne erstmal nichts Schlechtes. Es ist etwas Ehrbares. Wenn ich mir die Leute da angucke, wie gestern bei dem Treffen, das sind wunderbare Menschen. Auch wenn sie teilweise Hartz IV kriegen und die sind empathisch, die sind füreinander da. Das ist wie eine Ehe. Eine gut funktionierende Ehe, in guten wie in schlechten Zeiten.
Er zeigt seine kleine Werkstatt.
Ja, hier sind so einige Sachen, wo ich dann so meinen Kopf frei kriege. Und zum Beispiel hier das. Das ist ein altes Schaukampfschwert, was ich jetzt scharf gemacht habe.
Hier bastelt er historische Waffen.
Jetzt wird der eine oder andere sagen, oh Gott, psychisch kranker, der hat Schwerter zu Hause, das ist ja grenzwertig, da muss man aufpassen. Nein, ich kann nur sagen, ich bin kein Reichsbürger oder sonst irgendwas, aber ich kann auch mit dem SEK antanzen. Ich bin ehemaliger Feldjäger, Feldwebel und alles, was ich mache, von der Luftpistole bis zum Schwert, hat alles seine gesetzlichen Rahmenbedingungen, die sind alle so weggeschlossen, wie sie sich hier hört und fertig. Weil diese ganze Stigmatisierung, die geht mir wirklich auf den Keks.
Das sind tatsächlich 2 Seelen in seiner Brust. Mindestens.
Mein Großvater hat damals gesagt zu mir, wo ich Kind war, Junge, spiel doch nicht mit Wasserpistolen oder mit Spielzeugpistolen, das ist nicht schön. Kauf dir lieber einen Teddybär oder lass den Teddybär kaufen. Das habe ich nicht verstanden. Jetzt verstehe ich's.
Würden diese Veteranen noch einmal in den Krieg ziehen? Betreuer Björn sagt, jetzt erst recht. Er müsse schließlich verteidigen, wofür andere gefallen sind. Die anderen winken ab.
Wenn ich heute vor der Entscheidung stehen würde, würde alles anders machen. Alles. Wird auch niemals, man kommt ja so auch in Gespräche, ne? Mein Sohn, ne? Der will auch zur Bundeswehr. Immer abraten. Immer.
Wenn ich die Wahl hätte, in weiser Voraussicht, was es für Konsequenzen hat, würde ich es nicht noch einmal tun.
Ich selber würde in so einen Einsatz nicht mehr gehen, sage ich ganz ehrlich. Nicht, weil ich feige bin oder so, sondern weil ich mir sage persönlich, es hat der Bevölkerung nicht viel gebracht.
Alex könnte auch gar nicht. Er ist nicht mehr verwendbar.
Ich werde meinen Jungen, wenn er dann alt genug ist, auch nicht anlügen. Da werde ich dann auch sagen, hör zu, so und so war das damals. Die und die Erfahrung habe ich gemacht. Und ich sehe meinen Jungen nicht in einer Uniform. Er wird definitiv nicht so naiv in einen Einsatz gehen, wie ich es getan habe, oder unsere Generation. Der Soldat ist derjenige, der als allerletztes eigentlich in den Einsatz, in den Krieg will, weil er muss es ausbaden. Der sieht nicht die bösen Bilder in den Nachrichten, der muss diese bösen Bilder erleben, erdulden. Und die Bilder gehen, wenn es blöd läuft, nie wieder aus dem Kopf raus. Den Fernseher kann man nicht abschalten.
Kaputte Krieger. Feature von Tom Schimek. Redaktion Tobias Barth. Es sprachen Xenia Lacher und Ellen Schweder. Schnitt Hans-Peter Runert. Ton Holger König. Regieassistenz Matthias Seimer. Regie Andreas Meinitzberger. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2018.
In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, Dokus und Reportagen. Zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.